Die schwarz-rote Koalition muss liefern. Sie hatte den Bürgern Reformen versprochen, weniger Zank und einen zumindest leichten Aufschwung für die Wirtschaft. Heute dann in der Zustellung durch den Bundesfinanzminister der Plan für den Haushalt für das kommende Jahr mit viel mehr Geld für die Verteidigung und einem großen Posten für die Sozialausgaben. Im Gesundheitswesen werden allerdings in Zukunft auch Leistungen gekürzt. Für höhere Einnahmen soll unter anderem eine Zuckersteuer her. Ist das nun der große Wurf oder der kleinste gemeinsame Nenner? Die Zustimmungswerte für SPD und Union, die sind im Keller. Werden die Fraktionen den Plänen überhaupt einfach so zustimmen? Streit ums Geld rauft sich schwarz-rot zusammen. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Peter Bofinger ist bei uns, Ökonom und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg. Er war viele Jahre Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Man nennt das immer die Wirtschaftsweisen. Und er ist jetzt von der SPD nominiert als Mitglied der Rentenkommission der Bundesregierung.
Schönen guten Abend.
Professor Stefan Kohleff ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Er leitet das Ludwig-Erhard-Forum für Wirtschaft und Gesellschaft und berät seit September 25 die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche im Beraterkreis des Bundesministeriums.
Guten Abend.
Kerstin Münstermann leitet das Berliner Parlamentsbüro der Rheinischen Post und ist Mitglied der Chefredaktion. Jörg Wimmer-Lasena arbeitet als freier Journalist für verschiedene deutsche Medien, unter anderem für den Freitag. Frau Münstermann, jetzt ist die Koalition sich einig. Viele haben gesagt, das ist jetzt die wichtige Woche, da kommt es jetzt drauf an. Ist es im Grunde die größte Nachricht, dass man sich geeinigt hat?
Ja, ich würde sagen, nach den Verstimmungen der letzten Wochen, die doch tiefer gingen und auch die wirklich die Spitzen der Koalition, also den Kanzler und den Vizekanzler Friedrich Merz und Lars Klingbeil, doch ein bisschen aus der Bahn geworfen hatten, so mein Eindruck, hat man es dann geschafft, auf den letzten Metern, wirklich auf den letzten Metern, sowohl die Gesundheitsreform sehr schnell jetzt im Kabinett zu verabschieden. Das ist auch ein Verdienst der Gesundheitsministerin. Und die Eckwerte des Haushaltes, ja, die hat man jetzt so über die Bühne gebracht. Da sind viele Details noch offen. Aber immerhin, also ich würde sagen, kurz bevor die Regierung ein Jahr Jubiläum feiert sozusagen, hat man heute sich zusammengerauft, hat das gemeinsam auch ohne irgendwelche Abweichungen durchs Kabinett gebracht. Das ist schon mal unter diesen Umständen und mit dem Irankrieg im Hintergrund ein Erfolg.
Mhm. Herr Wimmer-Lasena, sehen Sie es ähnlich? Denn die Unzufriedenheit, wenn man auf die Umfragen guckt mit dieser Bundesregierung, sind ja groß und sind die Umfragen natürlich von der Zeit vor heute, aber trotzdem. Wie positiv sehen Sie es?
Also ich würde wetten, dass die Umfragen jetzt danach auch nicht wesentlich besser aussehen. Das Problem ist ja, dass die Einigung, die man erzielt hat, das ist halt so ein Plus- und Minuspol, die sich gegenseitig abstoßen und am Ende bleibt relativ wenig übrig. Ja, es ist gut, dass sie sich überhaupt geeinigt haben. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, aber das, was am Ende dabei rausgekommen ist, halte ich für absolut unzureichend.
Herr Bofinger, wie sehen Sie es? Überzeugt Sie dieser Haushalt 2007?
Also ich würde das Ganze ein bisschen positiver sehen. Jetzt sind immer die Reformen eingefordert worden. Und wir haben die Bürgergeldreform, wir haben jetzt die Gesundheitsreform. Und die kann man ja durchaus auch als historisch bezeichnen. Es sind auch große Beträge, die da eingespart worden sind. Es sind relativ viele Zumutungen im Ganzen drin. Und es gab heute eine Einigung auf den Bundeshaushalt. Und dieser Haushalt ist ja ein Sparhaushalt. Das sieht ja nicht so aus auf den ersten Blick. Aber wenn man mal die Verteidigungsausgaben rausnimmt, ist das, was übrig bleibt, nominal weniger als im Vorjahr. Das heißt, wenn man noch die Inflation ein bisschen dazu rechnet, haben wir real 2% weniger Ausgaben für den Rest, wenn man eben die Verteidigung rausrechnet. Und dass man sich darauf einigen konnte, ist doch schon mal ein ganz guter Start.
Mhm. Herr Kohleff, sehen Sie es auch ähnlich positiv, dass man sagt, ja, das ist jetzt sozusagen der Beginn der großen Reformleistung dieser Koalition?
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der ein gewisser Alarmismus und ein gewisser Optimismus ständig koexistieren müssen. Und ich finde, es ist tatsächlich, es stimmt optimistisch, dass die Koalition das hinbekommen hat. Und in der Tat, dass sie bei der Gesundheitsreform auch Strukturelles auf die Straße bringt. Alarmismus ist, finde ich, trotzdem angebracht beim Zustand nicht nur dieses Haushaltes, sondern auch der mittelfristigen Finanzplanung. Also wenn wir aufs Jahr 2029 blicken und da feststellen, dass das gesamte Steueraufkommen, das das Bundesfinanzministerium von heute aus plant, für Soziales, Verteidigung und Zinsen aufgewendet werden wird, befinden wir uns in einer haushalterischen Lage, die durchaus auch Anlass zur Sorge bietet.
Das heißt, man müsste noch mehr einsparen an anderen Stellen?
Man müsste überhaupt einsparen. Also, Herr Bofinger, mit allem Respekt, also Das sind jetzt die Eckwerte, was sozusagen am Ende tatsächlich bei einzelnen Posten wirklich eingespart wird. Und was im Vergleich dazu mit zusätzlicher Verschuldung gedeckt wird, das werden wir im Zuge des Jahres eben sehen. Also ich glaube, etwas mehr Mut bei Einsparungen wäre schon richtig.
Ich wollte noch mal sagen, weil Sie gesagt haben, die Umfragen werden nicht besser. Also jetzt kann man über die Gesundheitsreform und die politischen Implikationen und die Auswirkungen für verschiedene Bereiche, auch die Versicherungen, politisch streiten. Das haben die Protagonisten ja auch im Vorfeld getan. Was ich aber schon glaube, was wichtig ist und wo die Regierung auch besser in den Umfragen war, als in den letzten Wochen, wo sie die Union hinter die AfD und die SPD jetzt bei 12% mit der Linkspartei gleich aufliegt, ist schon eine Quittung auch dafür, dass es so durcheinander ging. Also wenn die beiden gemeinsam arbeiten, relativ geräuschlos, Beginn der Regierung zum Beispiel, war das so die beste Zeit. Man hatte zu Beginn diesen Jahres auch das Gefühl, ein bisschen Wirtschaftswachstum kommt, alles läuft eigentlich auf einem gewissen Weg. Dann kam der Irankrieg, Donald Trump im Weißen Haus, der irrlicht hat. So, und dann liefen alle durcheinander. Die SPD hatte zwei schwere Niederlagen in den Landtagswahlen. Die Union, die CDU hat dort eine Staatskanzlei gewonnen. Nach sehr vielen Jahren hat das überhaupt nicht für sich einzahlen lassen. Und da kam diese Nervosität her. Und was die Gesundheitsreform angeht, ich mache nun schon sehr lange, beobachte ich Gesundheitspolitik in diesem Land, dass es überhaupt eine Reform gibt, die innerhalb von so kurzer Zeit durch dieses Kabinett von drei Parteien, CDU, CSU und SPD, ging, ist ein Erfolg, muss man einfach mal sagen. Denn tatsächlich wird das erste Mal gespart. Also es wird so gespart, dass Beiträge nicht erhöht werden sollen. Denn das ist das, was die Versicherten ja die letzten Jahre immer tragen mussten, dass sie mehr bezahlen müssen. Und klar, man wird geben müssen. Aber grundsätzlich ist diese Einigung, sofern sie denn im Parlament Bestand hat, das ist ein Riesenproblem, darüber können wir gleich reden, ist das schon mal sozusagen ein Schritt in eine Reformrichtung, die der Kanzler, das muss man einfach sagen, angekündigt hat und für die er ja eigentlich auch gewählt wurde.
Ja gut, ich meine, es ist wie gesagt natürlich gut, wenn überhaupt irgendwas passiert, aber ich finde gerade bei der Gesundheitsreform geht das nicht wirklich in die richtige Richtung.
Also ja, ich meine,
ich glaube, genau, also was ich eben mit den Umfragen meinte, da ging es jetzt nicht nur darum, dass es um Performance geht, dass sie sich gegenseitig angreifen, dass das unprofessionell wirkt, sondern dass die Leute, glaube ich, auch nicht zufrieden sind mit der Richtung, in der das Ganze geht. Natürlich ist es immer noch so, dass die ganzen Kosten von Bürgergeld oder Grundsicherungsempfängern immer noch bei den gesetzlich Versicherten bleibt. Und diese 250 Millionen Euro machen da auch keinen Unterschied. Das ist lächerlich. Da hätte man es auch gleich sein lassen können.
Mal abgesehen davon,
der Betrag, der dann runtergeht. Ja. Und ja, aber der Einstieg zu was? Das ist, ne? Also das kann ja auch bleiben. Das kann man ja auch irgendwie wieder vergessen. Ich finde auch, dass es eigentlich eine richtige Gesundheitsreform müsste eigentlich komplett die privaten Krankenversicherungen abschaffen. Es kann nicht sein, dass sich bei vielen Dingen, bei der Rente ist es ähnlich, sich einfach die Leute, die richtig reich sind oder richtig gut verdienen, aus der Finanzierung, des Sozialstaates rausziehen. Und in diese Richtung passiert gar nichts. Die SPD schreibt das zwar seit Ewigkeiten immer in ihr Wahlprogramm rein, aber das wird natürlich sofort abgeräumt. Und jetzt flickt man halt so ein bisschen rum, aber ein großer Wurf ist es nicht, mal abgesehen davon, dass es ja auch mehr Belastungen gibt. Ne?
Ja, zu Recht, weil es zu teuer wird. Und ehrlich gesagt, die SPD ist der kleinere Koalitionspartner. Also eine Bürgerversicherung, die Sie ansprechen, ist mit der Union, mit einem Kanzler der CDU nicht zu machen. Das ist auch der SPD klar.
Vielleicht nochmal einen wichtigen Punkt, den Sie angesprochen haben, dass eben tatsächlich jetzt Leistungen von den Beitragszahlern finanziert werden, nämlich die Krankenversicherung der Bürgergeldempfänger. Und das ist schon ein grundsätzliches Problem. Und das ist eine sehr unfaire Form der Besteuerung, dass man die Leute, die jetzt da in Gottes Namen in dem System drin sind, quasi besteuert. Und deswegen, gerade wenn man jetzt über Steuerreformen reden sollte, fände ich sehr viel besser dann zu überlegen, wenn man überhaupt Geld übrig hat, dass man genau solche Ungerechtigkeiten abschafft. Mhm. Vielleicht noch ein Punkt jetzt zur mittelfristigen Entwicklung der Haushalte. Da steigen die Zahlen zwar, aber wiederum, wenn man die Verteidigungsausgaben rausrechnet, das, was übrig ist, sinkt nominal. Und wenn man das mit der Inflationsrate berechnet, sind es 2030 8% real weniger als 26.
Das ist durchaus. Das heißt, Sie sagen, man muss dann gar nicht weiter irgendwie versuchen einzusparen. Das reicht schon.
Es wird ja schon gespart. Es wird ja gespart, wenn man die Ausgaben jetzt nicht mit, also die Nicht-Verteidigungsausgaben, wenn man die nicht anpasst in der Phase, wo die Inflation steigt, kommt das insgesamt in diesem Zeitraum zu einer Kürzung um 8%. Das ist eine ganze Menge.
Und wer trägt da die größte Last?
Ja, das muss man erst rauskriegen. Das ist ja offen. Das ist ja einfach nur die Planung. Und wie man dann die Last verteilt, das muss man sehen. Aber es ist eben wirklich wichtig, bei dem Haushalt diese Verteidigungsausgaben rauszurechnen. Das ist eine andere Geschichte. Und der Kern, wie gesagt, der ist eher im Schrumpfen und wird gesenkt.
Ja, wobei wir natürlich, was den Kern angeht und das Sondervermögen, eine, wie wir inzwischen wissen, eine ziemlich unglückliche Verquickung haben, dass nicht so ganz klar ist, wie dieser Verschiebebahnhof funktioniert und was hin und her verschoben wird. Nochmals,
aber die Sondervermögen sind da schon drin.
Ich respektiere, was Sie sagen, dass womöglich es am Ende auf eine solche Einsparung hinausläuft. Ich bin sehr gespannt, wie das politische Jahr verläuft und wo tatsächlich eingespart wird. Weil wir haben Globalpositionen bei den Eckwerten, die sind zweistellig, im zweistelligen Milliardenbetrag. Also bis das wirklich bei konkreten Haushaltsposten eingespart worden ist, das sehe ich gerne. Und ich hoffe, dass Sie dann
recht behalten. Geben Sie mal ein Beispiel, wie meinen Sie das?
Also der Haushalt beginnt jetzt überhaupt zu entstehen. Und wenn wir am Ende sehen, bei den und den Subventionen ist gekürzt worden, bei den und den Leistungen, dann käme man vielleicht auf diese 2%. Das sehe ich politisch momentan noch nicht. Was Sie sagen, ist ja völlig richtig. Man dämpft den Anstieg. Aber wo genau werden wir wirklich zu niedrigeren Ausgaben kommen? Das, finde ich, ist die politökonomisch spannende Aufgabe.
Das Wort Globalposition ist deswegen so interessant. Das steht ja in Haushaltsdeutsch, aber das steht in dem Haushaltsentwurf. Es war sehr interessant. Gestern kleckerte ja so ein bisschen der Eckwerteplan aus dem Finanzministerium. Es wurde hier in Berlin, gab es diverse Gespräche. Und da war aber noch nicht so genau hinterlegt, wo man eigentlich spart. Also es war immer von Globalpositionen. Ein Kollege hat es Luftbuchung genannt. Ja. Also mal schauen. Heute war dann der Finanzminister Lars Klingbeil, das ist jetzt sein dritter Haushalt, den er vorlegt, deutlich besser aufgestellt und konnte sehr genau schon mal zumindest die Ministerien sagen und die Erwartungen an die Rentenversicherung und so weiter formulieren, wo er Geld einsparen will. Gestern blieb das offen. Trotzdem finde ich es interessant, dass die politische Einigung der Koalition aussteht. Es sind Eckwerte vorgelegt worden. Es gab jetzt Jahre ohne Eckwerte, das stimmt. Ja. Aber dass man sagt, wir machen eine Einkommensteuerreform, dafür machen wir, was weiß ich, eine Reichensteuer. Oder wir sparen beim Elterngeld. Ja. Oder bei der Rente kommt das und das, da wird auf die Reform im Sommer verwiesen. Das ist nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, was den Haushalt angeht, stehen da ganz große Kämpfe noch bevor. Die sind noch nicht richtig geführt worden.
Ja, und die Mehrheit der Koalition liegt bei 12
Stimmen im Parlament. Die 13. Stimme macht den Unterschied.
Genau, das ist genau die Frage, Herr Wimmer-Sinne. Was erwarten Sie? Wie viel Diskussion erwarten Sie da? Weil jede Partei natürlich auch versucht, ihre Fraktion da zu stärken und hinter sich zu bringen.
Also erstmal wundert mich, worüber nicht diskutiert wird bei den ganzen Ausgaben, nämlich die drastisch, meiner Meinung nach, irrwitzig steigenden Verteidigungsausgaben, die jetzt bei 100 Milliarden liegen, die noch irgendwie auf 170, 180 hochgehen sollen, die ich für weitgehend verschwendetes Geld halte. Erstens, weil ich nicht daran glaube, dass Russland die NATO überfällt. Und zweitens, weil sich das auch nicht so positiv auf die Wirtschaft auswirken würde wie andere Investitionen. Wie das innerhalb der Parteien gemacht wird, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass zwei angeschlagene Parteien, die jetzt froh sind, mal irgendwas ausgehandelt zu haben, dass sich da vielleicht noch was in Nuancen ändert, aber nicht mehr großartig. So ähnlich war es ja auch bei der Bürgergeld, bei der Grundsicherungsreform. Ne? Da hieß es auch, ja, nichts kommt so in den Bundestag rein, wie es wieder rauskam. Gab da ein paar klitzekleine Anpassungen, aber im Grunde genommen glaube ich, dass die beide Parteien jetzt darauf angewiesen sind, oder drei Parteien jetzt Geschlossenheit zu zeigen.
Sehen Sie es auch so, Herr Bofinger? Ist man da geschlossen?
Ich sehe das nicht so kritisch mit den Verteidigungsausgaben. Es kommt darauf an, wofür man sie dann einsetzt. Man hat Helme und Zelte und Schlafsäcke gekauft. Das ist eine Sache, aber wir sehen ja, dass der Verteidigungssektor ein Sektor ist, mit dem man sehr viel Innovation voranbringen kann. Ob das jetzt Drohnen sind, ob es künstliche Intelligenz ist, da kann man doch sehr, sehr viel machen. Das heißt, dieses Potenzial muss man natürlich nutzen, und dann können wir das, worüber wir vielleicht noch sprechen werden, was hier unser Problem ist, dass wir technologisch nicht vorankommen, da kann man den Verteidigungssektor sehr gut einsetzen. Das zeigen ja andere Länder, dass da sehr viel Innovation aus dem Bereich gekommen ist. Deswegen würde ich das nicht so pauschal sagen, das bringt gar nichts, aber natürlich, Sie haben recht, es kommt wirklich darauf an, wie man das Ganze einsetzt. Aber es ist ein Joker, den wir haben. Und ich glaube, wenn wir den gut nutzen, können wir da auch einiges mit bewirken.
Jetzt aber nochmal die Nachfrage wegen der SPD. Was denken Sie, wie sehr oder überhaupt der knappen Mehrheit im Parlament? Also was erwarten Sie denn da noch? Also wie viel Unruhe?
Ich denke, das wird wahrscheinlich zwangsläufig kommen, wenn es dann um die konkreten Posten geht. Aber natürlich, das ist so spekulativ, da wage ich eigentlich jetzt keine Prognose.
Ich würde gerne noch mal zu den Verteidigungsausgaben was sagen, weil die sind jetzt nicht in diesem Haushalt auf einmal angestiegen und stehen da drin. Die wurden beschlossen, bevor es überhaupt eine Regierung gab. Und zwar nach einem Abend, als Donald Trump im Weißen Haus den ukrainischen Präsidenten Selenskyj demütigte. Das kann man so sagen. Und klar war, für die Ukraine wird es aus dem Weißen Haus keine Unterstützung mehr geben, weder ideell noch materiell. Daraufhin hat sich die Koalition, die Grundbedingung für eine Koalition unter Friedrich Merz, auf Sondervermögen für die Infrastruktur und Ausnahmen für den Verteidigungshaushalt geeinigt. Und ich würde sagen, in diesem Jahr, seit die Regierung im Amt ist, sind alle diese Befürchtungen, was die Russland angeht, was den Krieg in der Ukraine angeht und was Donald Trump angeht und die Unterstützung für die NATO aus Washington, genau eingetreten. Deswegen finde ich es eine ziemlich steile These zu sagen, das ist jetzt diese Verteidigungsausgaben, die sind viel zu viel und die Russland greift die NATO sowieso nicht an und so weiter. Das ist etwas, was Politik verkaufen muss, wenn sie glaubt, das ist richtig. Ich glaube, dass Sie haben recht, es wird nicht überall gut ankommen, besonders im Osten sieht man das kritisch, sieht man das so wie Sie. Das wäre die Kommunikationsleistung des Kanzlers, zu sagen, Leute, genau das, was ich vorhergesehen habe, weil in dem Fall lag er völlig richtig, ist eingetreten. Ich habe die SPD, die durchaus kritisch ist, was Militärausgaben und durchaus auch eher eine Nähe zu Russland hat, mit ins Boot geholt. Das leben wir jetzt und das ist sozusagen auch die Politik meiner Regierung. Ich finde, er verkauft das zu wenig.
3,1% sind es des Haushaltes, glaube ich, wenn ich es richtig habe.
Ich würde gerne etwas ergänzen. Also prinzipiell stehe ich diesen Ausgaben ähnlich positiv gegenüber wie Herr Bofinger, wobei wir in Europa eine schlechte Datenlage haben, was deren potenziellen Spillovers auf die Privatwirtschaft haben. Die amerikanischen Zahlen kennen wir, aber es hat sich durch die KI und überhaupt durch die Entwicklung der letzten 10 Jahre auch viel verschoben. Inzwischen ist es ja der private Sektor, der auf das Militärische ausstrahlt und nicht umgekehrt. Trotzdem sehe ich das wie Sie, das sind notwendige Ausgaben. Diese Ausgaben haben eine erwartete Rendite, denn wenn wir sie nicht tätigen, Sie können es glauben oder nicht, aber die Politik ist auch dazu da, strategisch vorzudenken für Fälle, an die wir zwar nicht glauben wollen, aber die eintreten können. Das heißt, die Rendite eines Panzers ist im Wesentlichen, dass eben das Bedrohungsszenario nicht eintritt, wenn das eintreten würde, wenn dieser Panzer nicht da wäre. Die entscheidende Frage ist allerdings, und da finde ich, hat das Verteidigungsministerium in den letzten Jahren auch schon in der Ampel mich zumindest als Bürger nicht überzeugt, was will man denn eigentlich genau mit diesem Geld machen? Und jetzt haben die eigentlich einen Open Tab, wie man dem Amerikanischen sagen würde. Also die können wirklich alles ausgeben, weil über das 1% hinaus ist alles schuldenfinanziert. Da hätte ich schon gerne, zumal in Zeiten, wo Verteidigungsgüter so vergänglich geworden sind oder so kurzlebig, Stichwort Drohnen, KI und so weiter und so fort, da hätte ich schon gerne sowas wie eine, nennen wir Strategie oder so etwas, wie eine umfassende, langfristige Planung, was wir denn eigentlich mit diesem vielen, vielen Geld einkaufen wollen.
Eine Kontrolle dann, ne?
Das wäre dann eine Aufgabe des Parlaments. Aber ich als Bürger hätte gerne da schon etwas mehr Klarheit und etwas mehr eben genau Hinweise sozusagen auf konkrete Kanäle, wie dieses Geld auch für die Privatwirtschaft nützlich sein kann. Da hat auch Fragen sozusagen, sind Fragen dabei, inwieweit können Startups an Ausschreibungen teilnehmen und so weiter und so fort. Das sind Sachen, über die sollten wir intensiver reden, als wir es in den letzten 3-4 Jahren getan haben.
Ich denke, wir bräuchten wirklich eine Verzahnung mit der Hightech-Strategie, die wir haben. Also die Gefahr ist ja, dass jedes Ministerium so seine kleine Burg hat und mit den anderen nicht kooperiert. Und ich denke, die Chance, die wir haben, jetzt im Verteidigungsbereich, die kann natürlich nur genutzt werden, wenn das über die Ressort hinweg genutzt wird, mit dem Forschungsministerium, mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem digitalen Ministerium. Ich denke, das ist ein Grundproblem jetzt unserer Regierung, dass eben diese technologische Entwicklung, die Hightech-Dimension, dass das nicht gebündelt ist und dass da sehr viel verloren geht. Und das alles einzubinden in ein Gesamtkonzept, das würde sehr viel dafür sorgen, dass das Geld auch vernünftig ausgegeben wird.
Ist das auch ein Punkt, also weil wir reden ja auch viel über die Lage der Wirtschaft, dass man zu sehr sich noch konzentriert auf die alten traditionellen Branchen sozusagen und noch zu wenig eine Strategie hat für das, was da kommen kann? Ist das auch so ein Punkt?
Das ist, glaube ich, eine entscheidende Frage und ich finde, da entsteht im Verteidigungsbereich gerade vieles, das vielversprechend aussieht, wo man gerade feststellt, dass die alte, also Fabriken, die alte Industrie nicht mehr braucht, umindustrialisiert werden können, wie ich das nennen würde, auf Neues, wo Startups und alte Industrie plötzlich auf eine ganz spannende Art zusammenarbeiten, wo man KI und traditionelle industrielle Arbeitsplätze plötzlich verzahnt. Also ich finde, gerade im Großraum München entsteht einfach unglaublich viel Spannendes und Das könnte man, glaube ich, schon so als eine Art Prototyp nennen für die Entwicklung des Landes, wie wir es insgesamt brauchen, ohne jetzt Verteidigungsgüter zu mögen. Mhm. Aber sozusagen diese Erneuerung, die doch dann vielen interessanten Schnittstellen passiert, die hätte ich gerne auch woanders.
Überzeugt Sie nicht, oder?
Ich teile diesen Optimismus nicht, dass irgendwie so eine Form von irgendwie leicht überdrehter, wie ich finde, Kriegswirtschaft jetzt irgendwie die Probleme, die wir in der Industrie und in der Wirtschaft strukturell haben, lösen wird. Also ich glaube, insgesamt ist es natürlich so, und das ist auch ein bisschen das, was mich an dem Haushalt stört, ist, wir bräuchten eigentlich auf einer riesengroßen Skala viel mehr Investitionen. Ne? Und zwar ein richtig großes Konjunkturpaket, in dem vor allem im Mittelpunkt steht, dass wir so schnell wie möglich, weil Sie haben ja jetzt gerade über die Konflikte, die uns alle beschäftigen, geredet, energieunabhängig werden. Ne? Da muss extrem viel Geld reingesteckt werden in die öffentliche Infrastruktur, in die Sanierung, in den Wohnungsbau und so weiter.
Naja, so viel Geld ist es.
Aber dieses Sondervermögen.
Wenn das nicht ankommt, ist es nicht die Frage des Geldes,
sondern der Umsetzung. Das ist über 12 Jahre gestreckt. Dann sind das vielleicht 42 Milliarden Euro im Jahr.
Das
ist nicht genug. Mit neuen Schulden. Wir müssen Schulden machen. Auf jeden Fall.
Und zwar ein relativ großes Geld. Wir zahlen so viel an Zinsen. Das ist nämlich eine große Belastung des Haushaltes im nächsten Jahr.
Ja, ohne die Sondervermögen und die Infrastruktur gäbe es gerade gar kein Wachstum. Es ist vollkommen klar, dass die Nachfrage geschaffen werden muss vom Staat.
Also das halte ich wirklich für eine sehr, sehr steile These. Wenn Sie sagen, wir bräuchten mehr Schulden. In den nächsten Jahren machen wir 200 Milliarden Schulden pro Jahr. Mhm. Das sind so große Zahlen, über die kann man natürlich hinweggehen. Der gesamte Bundeshaushalt 2019, natürlich muss man Inflationskorrekturen machen, warum die 350 Milliarden? Und wir sind jetzt bei einer geplanten Verschuldung von 200 Milliarden. Mhm. Was, wenn eine große makroökonomische Krise dazukommt, die wir auch mit zusätzlichen Staatsausgaben bekämpfen müssen? Also ich finde, in der jetzigen Situation den Rest des fiskalischen Spielraums einfach mal zu, meine Studenten würden sagen, wegzuballern.
Die SPD bzw. der SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch hat damit ja die Woche auch schon für Aufsehen gesorgt, weil er genau diese Überlegungen natürlich angestellt hat. Er hat das mit dem Irankrieg begründet und der Frage, was passiert eigentlich, wenn da noch viel mehr bei uns ankommt von schwierigen Lieferketten, wenn Kurzarbeit angemeldet werden muss. Also wenn wir sozusagen in ein Corona 2 gehen, als Staat in eine Notlage schlittern, denn dann könnte der Bundestag mit 2/3 Mehrheit noch mehr Schulden beschließen. Das wäre möglich. Daraufhin hat sich jetzt aber der Finanzminister heute beeilt, zu sagen, dass seine Überlegungen, die würde er selbst nicht anstellen, weil Lars Klingbeil natürlich auch weiß, also das Schuldenpaket oder das Sondervermögen, aber es ist ein Schuldenpaket, dieser 500 Milliarden, das ist für den Koalitionspartner Union ganz, ganz, ganz schwer zu verkaufen, nach wie vor. Das hört man an allen Ecken und Enden. Das ist das, was uns am meisten auf die Füße fällt. Wir haben im Wahlkampf versprochen, wir reduzieren Schulden. Stattdessen sind wir sozusagen diesen Weg gegangen mit der SPD, auch um diese Koalition zustande zu bringen. Und deswegen glaube ich, dass die Union ganz vieles tun wird, aber dass sie sozusagen die Hand hebt für mehr Verschuldung, halte ich Stand jetzt für ausgeschlossen.
Also so kategorisch würde ich es jetzt auch nicht sagen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im Augenblick ein Konjunkturprogramm brauchen. Ich glaube auch eher, dass wir ein Transformationsprogramm brauchen. Die klassischen Konjunkturprogramme gehen ja davon aus, dass eigentlich die Struktur okay ist, sie wird nicht richtig ausgelastet und dann macht man eine Vollauslastung und danach macht man weiter. Wir brauchen ein Transformationsprogramm und das ist ja im Prinzip das, was man zumindest versucht mit den Sondervermögen. Also ein klassisches Konjunkturprogramm würde ich jetzt nicht im Augenblick sehen, aber wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht, was da alles kommt jetzt, welche Implikationen das gibt, wie lange diese Krise anhält, wie stark die Energiepreise hochgehen. Und deswegen, also als Ultima Ratio, würde ich sagen, sollte man es nicht grundsätzlich verwerfen. Und der Bundestag kann das übrigens mit einfacher Mehrheit machen, weil das ist ja diese Sonderregelung. Allein sich an den großen Zahlen aufzuhängen, ist nie hilfreich. Wir sind, dass man also Millionen, Milliarden und Billionen. Ich meine, wir haben jetzt ein Defizit von, was sind das, vielleicht 3-5% des Bruttoinlandsprodukts.
Das ist verdammt viel.
Ja, aber andere haben viel mehr. Also
Frankreich hat ein Riesenschuldenproblem, Italien auch. Also irgendwie
um das auch mal klar zu machen, unser Verschuldungsproblem ist das geringste Problem, das wir haben. Man kann das ganz einfach erklären, weil wir im Vergleich zu allen anderen großen Volkswirtschaften mit etwa 60%, die gehen jetzt vielleicht auf 70%, Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung weit unter dem liegen, was alle anderen haben. Die liegen alle bei 100% und mehr. Und deswegen, also ich würde nicht behaupten, dass man das bagatellisieren soll. Aber es ist sicher von den Problemen, die wir haben, das kleinste.
Aber man muss das für Friedrich Merz ja mal politisch sehen. Also wir wissen nicht, was kommt, wenn ein Krieg kommt oder wie auch immer, dann mögen sich Dinge ändern. Aber dass die Union nochmal sagt von sich aus, wir wollen mehr Schulden, wenn man einen Haushalt hat und in diesem Jahr ist auch wieder der Zuschuss der Arbeit und Soziales Posten von Bärbel Baas, Arbeitsministerin, SPD-Vorsitzende, der größte Posten. Der größte Posten davon ist nach wie vor der Zuschuss zur Rentenversicherung. Solange man da nichts macht, politisch auch nicht Aussagen trifft, um zu sagen, wir wollen das angehen, wir sehen das, wir ändern das, wird die Union im Wähler, in der Wählergunst nicht steigen. Denn die haben ja jetzt schon das Problem, dass eigentlich ihm Friedrich Merz unterstellt wird, du hast im Wahlkampf uns angelogen. Also die Idee, nur mehr Geld bringt mehr Stimmen für die Regierung, ist, glaube ich, nicht richtig.
Ist das auch so eine grundsätzliche Haltung, über die man, und die dann unterschiedlich ist bei SPD und Union? Sie haben eben Matthias Miersch angesprochen, den Fraktionsvorsitzenden, dieses Gefühl, der Staat muss es richten, wenn eine Krise aufkommt. Und können wir uns das denn eigentlich noch leisten?
Ich glaube, es geht zum einen tatsächlich um unterschiedliche Staatsverständnisse. Aber wir können über so normative Fragen eigentlich an der Stelle vielleicht auch hinwegsehen. Denn was passiert, wenn Deutschland sich in dem Maße weiter verschuldet und wir dabei kein Wachstum erzielen? Was ja jetzt nicht sozusagen völlig unrealistisches Szenario ist. Irgendwann kann der Kapitalmarkt sagen, Deutschland ist zwar der Einäugige und nach den Blinden, was die Verschuldung angeht, aber ich vertraue dieser stagnierenden Wirtschaft und der demografisch schrumpfenden Bevölkerung nicht, dass die Tragfähigkeit gewährleistet. Das bedeutet, dass die Zinsen leicht ansteigen. Das Problem ist aber, unsere Zinsen sind der Sockel für die französischen, italienischen und sonstigen Staatsanleihenzinsen. Das heißt, wir können ohne weiteres, ohne dass wir es wollen, wenn der Kapitalmarkt nicht mehr unsere Solvenz so ernst nimmt oder so wertschätzt wie vor wenigen Jahren, können wir sehr leicht auf unsere europäischen Nachbarn, die ja mit dem Rücken zur Wand stehen, einen ziemlichen Bärendienst erweisen. Auch über solche Sachen muss man reden.
Also über den Kapitalmarkt würde ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen.
Letztes Jahr sind die Zinsen um 0,2% gestiegen.
Weil aber der Hauptanbieter von Kapitalmarktassets für die internationalen Investoren, die USA, eigentlich alles tun, um das Image der amerikanischen Staatsanleihen kaputt zu machen. Ja, also viel mehr als Trump macht, um das Vertrauen in Dollaranlagen kaputt zu machen, kann man eigentlich nicht tun. Deswegen würde ich sagen, also solange Trump so weitermacht, können wir, glaube ich, in Europa und auch in Deutschland, was den Kapitalmarkt angeht, relativ entspannt sein.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch irgendwie die Richtung, in die auch die Regierung, in die auch die Kommunikation von Merz immer geht, ist, das Problem ist irgendwie Wettbewerbsfähigkeit, Angebotspolitik. Ne? Irgendwie die Leute arbeiten nicht genug, wo können wir noch einen Feiertag wegstreichen, wo können wir noch Krankheitstage wegstreichen und so weiter. Das Problem ist aber einfach, ein erhebliches Problem ist, es gibt einfach zu wenig Nachfrage. Gerade bei unseren Exportgütern, ne? Weil es halt in China, die bauen jetzt einfach, also ich habe den neuen 7er BMW gesehen, ich verstehe, warum die Chinesen lieber ragenden Autos bauen. Und in den USA mit der ganzen Zollpolitik und dem, was Trump macht, fällt halt vieles weg. Ich würde es auch nicht Konjunkturpaket, sondern Transformationspaket eher nennen. Es ist ja vollkommen klar, dass wenn der Staat jetzt auch noch in größerem Umfang, als das bis jetzt noch tut, sagt jetzt über 10 oder 12 Jahre, wir hauen jetzt so und so viel Geld rein, ne? Was weiß ich, in jedem Fall. Man müsste übrigens auch in Bildung und Forschung viel mehr investieren. Dann gibt es eine Planungssicherheit, die Leuten, die auch Investoren hilft, die auch Unternehmern hilft, irgendetwas zu machen. Und ich glaube, dass das sinnvoller ist, als den Laden jetzt einfach mal so laufen zu lassen, ohne dass irgendwie eine Regierung mal kommuniziert, wo es denn hingehen soll in den nächsten Jahren.
Der Kanzler kommuniziert, der hat jetzt in einem Spiegel-Interview gesagt, unsere Wohlstandsillusion wird nicht halten.
Was soll das?
Was heißt das?
In der Tat ist es so, dass wir mit diesem sehr bescheidenen Arbeitseinsatz pro Jahr, das wir aus unterschiedlichen Gründen haben, also wir arbeiten wirklich wenig, bei diesem Ausbleiben privater Investitionen und bei dieser strukturellen Unfähigkeit aus den Erfindungen, also aus den Inventionen des Wissenschaftssystems, deutsche oder europäische marktfähige Innovationen zu machen. Wenn diese drei Faktoren so bleiben, also wir arbeiten wenig, es wird wenig im Land investiert privat und wir sind auch nicht so schrecklich innovativ, dann wird unser Wohlstand tatsächlich mild ausgedrückt nicht dynamisch ausfallen.
Wobei eine Kanzlerkommunikation, die eigenen Leute dauernd angeht, dass sie zu wenig arbeiten, ist sicher unglücklich. Also ich würde sagen, das mit dem Wohlstandsversprechen, das muss er sagen, denn das stimmt. Also das merken ja Leute. Es ist für das, was ich an Geld heute ausgebe, bekomme ich weniger als noch vor 8 Jahren. Wir haben Krisen gehabt, Corona, wir hatten den Angriff der Russlands auf die Ukraine, daraufhin hatten wir einen Energienotstand in diesem Land, jetzt haben wir den Irankrieg. Also es ist ja so, dass man von einer Krise in die andere mitgerissen wird, ich will gar nicht sagen selber verursacht, und dass man dann den Leuten nicht sagen kann, das ist alles gut so, wie es ist, genauso machen wir weiter, das finde ich richtig. Aber dieses Beschimpfen von Bürgern, sie würden zu wenig arbeiten, das ist Friedrich Merz, glaube ich, ziemlich auf die Füße gefallen.
Mhm. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Also unser Wohlstand ist jetzt seit 2019 nicht gesunken. Unser Bruttoinlandsprodukt ist ziemlich genau konstant geblieben, also wir stagnieren beim Wohlstand.
Das sind Statistiken, das stimmt. Aber ja, die Stimmung der Menschen ist.
Ja gut, aber dann haben wir vielleicht aber doch auch die Aufgabe, jetzt die Fakten, nicht nur die Stimmung zu transportieren. Ja. Und das, also wie gesagt, das Bruttoinlandsprodukt ist konstant geblieben, es ist kein Wohlstandsverlust eingetreten. Für die Zukunft.
Aber auch kein Wachstum entstanden.
Ja, aber der Wohlstand ist gleich, wenn das Bruttoinlandsprodukt gleich bleibt, bleibt der Wohlstand auch gleich.
Der Sozialstaat braucht immer mehr und dann bleibt von diesem Kuchen für andere immer weniger.
Der Wohlstand ist immer ein Durchschnittswert. Und im Durchschnitt ist der Wohlstand konstant geblieben. Ja. Wie das weitergeht, würde ich auch sagen, müssen wir vorsichtig sein. Also gerade, wenn wir das nicht schaffen, innovative Produkte zu haben. Und das ist ja eigentlich unser Hauptproblem, dass das, was wir an Produkten anzubieten haben in der Welt, nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Dass unser ganzes Geschäftsmodell, das wir über Jahre hinweg erfolgreich betrieben haben, dass das nicht mehr funktioniert. Und dass eben gerade die Produkte, mit denen wir so toll waren, die ganzen Automobile, die ganze
Automobilsektor. Aber liegt das eher an der Politik oder an der Wirtschaft dann?
Es liegt natürlich an der Wirtschaft, denn den Unternehmen ging es ja, die Automobilunternehmen haben ja große Gewinne gemacht, über Jahre hinweg. Milliardengewinne und haben einfach weitergemacht, fahrtabhängig, irgendwie so mir sind mir. Die Politik hat sicher den Fehler gemacht, dass sie da nicht frühzeitig Weichenstellungen gemacht hat. Man hätte zum Beispiel 2017 oder so sich überlegen können, wir fördern Batteriezellen für Automobile. Das wäre doch eine gute Sache gewesen. Damals hat Bosch gesagt, uns ist das zu riskant. Und das wäre natürlich ein Job für die Politik gewesen, zu sagen, wir fördern das im großen Stil. Jetzt ist das zu spät. Jetzt sind die Chinesen so weit vorne.
Und jetzt hat man ja den Eindruck, dass gerade die Bundeswirtschaftsministerin, die Sie ja beraten, gerade wieder in die andere Richtung eben unterwegs ist in der Energiepolitik.
Und sagen wir es mal so, ich kenne relativ wenige Menschen, die die Energiewende in dem Sinne überzeugend finden, dass sie unserem Industriestandort hilft. Wir haben extrem hohe Strompreise. Und wenn wir all das wollen, was wir wollen vielleicht auch KI-Datenzentren in Deutschland haben, die brauchen auch noch viel Strom, dann sollte man, glaube ich, die Energiewende sehr kritisch angucken. Und die vielen Förderprogramme, die es gibt, die sehr unterschiedlich evaluiert werden, sagen wir es vielleicht mal so, dass man darauf kritisch schaut, wäre mir sowohl als Steuerzahler als auch als jemand, der dieses Innovationsversprechen des Landes tatsächlich sehr ernst nimmt. Das würde ich tatsächlich sehr kritisch anschauen. Also,
und was wäre dann Ihre Lösung?
Meine Lösung wäre zu schauen, dass in der Tat Teile der Energiewende, die sich inzwischen selber tragen, keine Subventionen bekommen sollten. Und das gäbe im Haushalt eben plötzlich echte Einsparungen. Warum muss etwas, was vor 20 Jahren subventioniert werden musste, weil es eine frühe Technologie war, in alle Ewigkeit subventioniert werden? Das verstehe ich nicht. Und ich finde, wenn wir diese sozusagen Selbstkritikfähigkeit der einzelnen Ministerien an den einzelnen Ausgaben nicht in allen Ministerien praktizieren, werden wir nie mit diesem versteinerten Haushalt, in dem wir leben, müssen sozusagen etwas strukturell Neues anstellen können. Von daher finde ich das eigentlich sehr vernünftig.
Das Thema Subventionsabbau hat ja Lars Klingbeil heute auch aufgebracht. Der würde nur in andere Subventionen abbauen als Katharina Reiche. Aber also ich glaube auch, ohne sich das ehrlich machen, was wollen wir, können wir uns noch leisten in verschiedenen Bereichen, wird es nicht funktionieren. Aber das ist ja genau die Kunst, die jetzt die Unterhändler und dann auch die Spitzen der Koalition hinkriegen müssen. Weil diese Ideen gehen ja gerade bei Katharina Reiche und ich sage jetzt mal Matthias Mirsch, der immer für erneuerbare Energien gekämpft hat, sein Leben lang total auseinander. Verbrenner aus, auch so ein Thema.
Wir haben CSU, ja das Problem, SPD. Dass wir bei den Subventionen etwa 27 Milliarden dafür ausgeben, um die Strom- und Energiekosten zu senken. Ja? Und da ist ja die Frage, wäre das Geld nicht besser ausgegeben, dass man den Unternehmen Mittel dafür gibt, dass sie erneuerbare Energien einsetzen. Die Stromkosten sind ja nicht Gott gegeben. Mittlerweile ist er so billig, was Batterien angeht, was Solarpaneele angeht. Wieso gibt man den Unternehmen Geld dafür, dass sie den Strom, der quasi aus der Steckdose kommt, billiger kriegen, anstatt dass man sagt, macht euren Strom selber. Das wäre doch eine sehr viel bessere Lösung.
Ich glaube, das ist zu einfach, was Sie sagen.
Aber es ist ein Haufen Geld.
Die Frage ist, warum wenden wir dieses Geld auf? Wir wenden dieses Geld auf, weil die Gestehungskosten zwar niedrig sind inzwischen, da haben Sie recht, aber wir haben ein so komplexes Netz, dass dieses Netz extrem viel verbraucht. Es wurde früher von den Stromkunden bezahlt, irgendwann hat es der Bundeshaushalt übernommen. Es ist ja nicht so, dass das Kosten wären, die einfach aus einem schlechten Willen heraus da wären.
Ja, und, aber vielleicht ist es ja billiger, wenn ich jetzt als Unternehmen mir eine große erneuerbare Energieanlage mit Batterien zur Verfügung stelle, die ich nicht ans Netz anschließe und mache mir meinen Strom selber.
Ja, gerne. Ja, aber, kein Problem, aber es löst trotzdem nicht das Problem.
Wenn ich da aber noch ein bisschen subventioniert würde, wäre das eine viel bessere Lösung, als dass man ihnen Geld dafür gibt, dass sie den Strom billiger kriegen.
Ja. Auf jeden Fall ist das ein klassisches Thema, wo man sieht, SPD und Union sind da irgendwie nicht unbedingt beieinander. Das macht es nicht leichter. Und der Kanzler hat auch gesagt, es fehlt der Nachweis, dass uns wirklich große Reformen gelingen können und unsere eigene erkennbare Überzeugung, dass die Reformen richtig sind. Also da ist zu wenig Begeisterung drin.
Wie kann er das denn sagen?
Ja.
Ungeschickt, dass er das an einem Tag sagt, wo er gerade eine Reform
will. Er müsste doch das gesagt haben. Toll, Bürgergeld haben wir gemacht. Wir haben jetzt die Gesundheitsreform gemacht. Die Rente, die kriegen wir auch noch hin.
Ich glaube,
das wär doch toll.
Ich glaube, wir haben in der Runde einen impliziten Konsens. Der implizite Konsens ist, dass dieses Land eine Vision braucht. Ja. Wenn dieses Land keine Vision hat, sind all diese technischen Debatten, die wir führen, da 2 Milliarden oder, die sind mühsam, die sind sehr normativ. Die verbrauchen politisches Kapital der Mitte, das wahnsinnig eng ist. Deswegen würde ich sehr dafür plädieren, zu sagen, dieses Land braucht nicht einen Plan, wie Frau Baas in den letzten Tagen gesagt hat, wohl aber eine Vision. Ein Kollege und ich haben uns vor 2 Wochen zusammengesetzt, auf Einladung des Handelsblatts eine Agenda für ein resilientes Deutschland aufgeschrieben. Und man muss das Konzept der Resilienz nicht lieben, aber wir haben wirklich versucht zu sagen, erstens, diese verschiedenen Reformvorschläge dürfen nicht einfach eine Liste sein, sondern der Bürger muss verstehen, wozu ist das Ganze gut. Einfach Schmerzen.
Aber versteht die Regierung es selber?
Ich glaube, ich darf vielleicht sagen, dass wir aus der Regierung und aus verschiedenen Ministerien so viel Zuspruch bekommen haben in den letzten 2 Wochen, dass ich sehr, und zwar aus beiden Richtungen, dass ich da tatsächlich, mein Optimismus ist dadurch doch ein ganzes Stück weit gestiegen, auch aus dem Bundestag. Mhm. Ich glaube, wir müssen darüber reden, nicht einfach, dass die Schmerzen Dollar werden und so, das ist notwendig, aber es ist nicht hinreichend. Menschen werden die Reformen nicht akzeptieren, die Umfrage werden nicht steigen, wenn die Regierung nicht sagt, wir haben eine Vision. Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt. Ob er es gesagt hat oder so, ist nicht ganz klar, aber es wird ihm zugeschrieben.
Heutzutage, ich glaube, das ist ganz, Tage für einen Termin braucht.
Ich glaube, da braucht man 10 Monate einen Termin.
Aber Lars Klingbeil hat auch genau das versucht. Also es gab eine Reformrede des Vizekanzlers, SPD-Chefs, Finanzministers vor der Bertelsmann-Stiftung. Ja. Das war ja sogar ein bisschen so anvisiert wie so eine Ruckrede von Gerhard Schröder damals, Agenda-Rede. Und tatsächlich habe ich das auch gehört und war überrascht, fand das aber gut. Und ich fand, er hat auch Wahrheiten ausgesprochen, die er auch seiner Partei verkaufen muss. Mhm. Nämlich zum Beispiel, wir können nicht alles mit Geld bezahlen, was wir an Problemen haben. Ja. Derselbe Lars Klingbeil hat aber 2 Wochen später über Ostern sich mit Katharina Reiche, der Wirtschaftsministerin, ziemlich angelegt und hat so gedrängt, dass man bei den Energiepreisen schnell was machen müsste, dass er sozusagen den Kanzler damit vor sich hergetrieben hat und dann kam am Ende ein Tankrabatt raus. Ja. Jetzt kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja. Was ich damit sagen will ist, ich glaube, es gibt die Chance, ob das jetzt Klingbeil für die SPD übernimmt oder Merz für die CDU, tatsächlich etwas vorzugeben, was dann auch gut aufgenommen wird. Ja. Wenn man es aber dann wieder im Klein-Klein des Regierungsstreits sich verliert, dann wird das irgendwann aufgebraucht.
Ja, dann lässt man sich treiben, weil man hat jetzt auch ein paar Landtagswahlen vor der Brust. Man hat sehr stark steigende AfD-Umfragewerte. Also ist das eine Frage der Kommunikation, der Vision? Ja,
Kommunikation ist auch nicht so glücklich. Ich meine, den Leuten zu sagen, wir schaffen jetzt das Ehegattensplitting ab. Auch wenn klar ist, nur für die neuen Ehen. Aber das kommt natürlich schräg rüber, wenn man sagt, die Leute, die jetzt später angefangen haben zu arbeiten, weil sie Akademiker sind, die müssen jetzt noch später in Rente gehen. Das sind alles so Dinge, die kommen irgendwie schräg rüber. Zumindest für die SPD, denke ich, ist das nicht besonders geschickt.
Genau, das ist absolut das Problem. Also die Kommunikation ist auf jeden Fall eine Ebene. Es wird den Leuten immer suggeriert, alles wird immer schlechter, wir können uns nichts mehr leisten und alles kommt immer irgendwie bei den Leuten unten an. Ich vermisse ein bisschen die Diskussion, die mal angestoßen wurde, zum Beispiel über Vermögen. Vermögenssteuer, was man da so alles machen könnte.
Ja, sogar Herr Söder aber sagt, dass sie mehr als 300.000 ja, verdienen
stimmt,
können.
Stimmt, vielleicht stimmt. Auch ich korrigiere mich. Ja, selbst Herr Söder ist dafür jetzt zu haben. Insofern, let's go. Nein, aber die Sache ist, dass ich glaube, Sie haben ja die Landtagswahlen gerade schon angesprochen. Ne? Die Leute, die AfD wählen, sind Leute, die subjektiv sagen, irgendwie, ich komme finanziell nicht mehr klar oder ich habe von einem finanziellen Abstieg Angst. Wieso muss man das jetzt irgendwie noch weiter befeuern und dann auch noch so tun, als wollten die Leute das selber, so wie Lars Klingbeil das sagt, indem er sagt, ich merke schon in der Gesellschaft irgendwie, dass die bereit sind, Opfer zu geben. Und wo sagt er das? Bei der Bertelsmann Stiftung. Ja. Ja, also glaube ich nicht, dass da unbedingt die Leute sitzen, die Opfer am Ende bringen. Und erstens glaube ich nicht, dass wir Opfer bringen müssen, zumindest nicht die untere Hälfte der Gesellschaft. Ja. Und ich glaube auch, dass im Hinblick darauf, dass wir jetzt die neuen Umfragen kennen, die AfD jetzt ja solide als stärkste Partei sieht, auch man darüber nachdenken muss, ob man die Gesellschaft so, wie man sie hat, erhalten möchte und ob man dafür bereit ist, die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie da noch was bei Gesundheit oder vielleicht auch demnächst noch Rente irgendwie wegkürzen, da der richtige Weg ist.
Bei der Gesundheitsreform werden die Besserverdienenden sehr wohl zur Kasse gebeten. Das stimmt einfach nicht. Es ist nicht richtig. Also die Beitragsbemessungsgrenze steigt, damit muss man sehr viel mehr zahlen und das wird viele auch viele zahlen, die sind ja auch freiwillig privat freiwillig gesetzlich versichert, weil man eben dieses Solidarsystem unterstützen möchte und das sind nicht immer die bösen Reichen und die armen Schwachen, die auch die AfD wählen, das stimmt einfach nicht.
Herr Kohlef. Ich will den Finanzminister für die Bertelsmann-Rede ausdrücklich loben. Ich finde, die ging genau in die richtige Richtung, weil er tatsächlich so etwas wie eine Vision zu formulieren versucht hat. Das finde ich unglaublich wichtig. Ich finde es sehr bedauerlich, dass die CDU den Impuls nicht aufgegriffen hat. Daraus hätte ein Momentum entstehen können, das ich persönlich sehr wichtig gefunden hätte. Denn nochmal, man muss sparen. Ich glaube, das muss man einfach festhalten.
Mann oder wer?
Wir alle. Ein Kollege im Beraterkreis, Justus Haukapp, nennt es Anti-Weihnachten. Also wir alle, anders als an Weihnachten, werden nicht etwas bekommen, sondern werden was abgeben müssen. Es gibt Gerechtigkeitsfragen, mit denen muss man sehr sensibel umgehen. Aber wir alle, Menschen, die besonders finanzschwach sind, wahrscheinlich am wenigsten, so muss man es ausgestalten, aber wir alle werden uns werden sparen müssen. Aber nochmal, diese Aussage alleine überzeugt niemanden. Mhm. Wenn man sagt, diese Anstrengungen sind notwendig und danach hat dieses Land aus den und den Gründen eine tolle Zukunft, dann könnte man die Menschen hinter sich versammeln. Und meine Hochschule ist in Zwickau. Ich habe sozusagen seit vielen, vielen Jahren ein sehr intensives Gespräch mit sehr vielen Menschen, die AfD wählen. Die Vorstellung, dass man diese Wähler mit einer großzügigeren Sozialpolitik wieder in die Mitte holt, ist, glaube ich, etwas, was sowohl in den Studien, die ich kenne, als auch in den Gesprächen, die ich habe, einfach nicht gegeben ist. Und die SPD ist seit
1980... Aber gerade die AfD schaut ja meistens zurück. Wir wollen es wieder so haben wie früher. Dann
nee, das kann es ja nicht sein.
Und die Frauen sollen wieder mehr zu Hause sein.
Und deswegen ist die Resilienz die Antwort darauf. Resilienz bedeutet, wir müssen mit Wandel leben können. Und zwar so wie meine bulgarische Heimat seit 35 Jahren jeden Tag gelernt hat, mit Wandel umzugehen. Die Ostdeutschen können es ein Stück weit auch. Jetzt müssen es auch die Westdeutschen lernen. Und das ist so unerlässlich in einer so dynamischen Welt, am Status quo festzuhalten, wie Lars Klingbeil sagt, ist einfach das Rezept zum Untergang.
Ich glaube, man müsste auch eine positive Dimension haben. Also so dieses Blut, Schweiß und Tränen, ich halte das für nicht so geschickt. Eine positive Vision wäre zum Beispiel, dass wir sagen, wir machen ein umfangreiches Wohnungsbauprogramm. Das könnte der Bund problemlos machen, weil wenn man das mit Kapital finanziert, ist das nicht in der Schuldenbremse drin. Das heißt, wir können selber machen, breitflächig unterstützen wir jetzt den sozialen Wohnungsbau. Wir machen was für euch. Die Leute müssen sehen, der Staat nimmt unsere Probleme ernst und er tut auch was. Und das wäre finanziell überhaupt kein Problem. Es wäre eine Investition. Und leider hat jetzt heute Klingbeil schon angedeutet, dass man auch beim Wohnungsbau sparen will. Also dieses Positive muss einfach rein. Also
aber das hat man ja versucht durch das Infrastrukturprogramm. Man hat gesagt, jetzt müssen ja die Bagger rollen. In der Hoffnung, jetzt spüren die Menschen.
Ja, aber die Leute spüren, aber die Straßen sind vielleicht wichtig, aber das Wohnen ist in allen Umfragen mit eines der größten Probleme, das die Menschen haben. Und dass man da nichts tut, obwohl man es könnte, finde ich, das ist ein unglaublicher Fehler. weil man da einfach dieses Positive mal darstellen würde. Immer nur zu sagen, wir müssen kürzen, der Wohlstand geht zurück, das ist ja furchtbar.
Nein, der Wohlstand muss nicht zurückgehen. Der Wohlstand kann wunderbar weitergehen.
Das sagt aber der Kanzler nicht. Er sagt, wir können unsere Wohlstandsillusion
gesagt,
nicht
halten. Deswegen will ich nochmal, also dieses Land kann in 10 Jahren wieder ein tolles Land geworden sein. Und wir müssen zeigen, wie das geht. Mitte links und Mitte rechts haben da unterschiedliche Rezepte. Herr Bofinger sagt,
und das heißt, der Staat muss bauen. Sie sagen jetzt, es ist kein tolles Land gerade?
Bitte?
Sagen Sie jetzt, dieses Land ist kein tolles Land damit?
Dieses Land, sagen wir es mal so, es geht ja nicht um uns hier in der Runde. Wenn Sie junge Menschen fragen, haben junge Menschen zunehmend ein Problem mit diesem Land. Und das halte ich höchst besorgniserregend. Ich schreibe ein Buch darüber. Wenn sich die Umfragen anschauen von heute 20-, 25-Jährigen, dann denken die intensiv über Auswandern nach. Und das ist extrem problematisch.
Okay, das ist jetzt erstmal das Schlusswort hier. Herr Kohle, da reden wir dann andermal nochmal ausführlicher drüber, Frau Münstermann, Herr Bofinger, Herr Wimmeler-Sehner. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Wir setzen diese Diskussion morgen nochmal ein bisschen fort. Dann geht es nämlich um Gerechtigkeit in Deutschland und reden über Arm und Reich in diesem Land. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.